ARD Sounds.
Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Hans-Joachim Viehweger und ich spreche heute mit Professor Gabriel Felbermayr. Er ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien und seit kurzem Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft, der die Bundesregierung in Wirtschaftsangelegenheiten berät. Hallo, Herr Professor Felbermayr.
Einen schönen guten Tag.
Ja, Herr Professor Felbermayr, die vergangenen Tage waren für uns alle so ein Wechselbad der Gefühle. Jetzt gilt am Persischen Golf eine Waffenruhe. Die Börsen haben das gefeiert. Ist jetzt wieder alles gut?
Ja, die Börsen haben gefeiert, aber wenn wir aktuell schauen, was passiert an der Straße von Hormuz, da ist noch nicht viel los. Normalerweise gehen da 60 Transporte durch pro Tag und da sind wir noch weit davon entfernt. Daher muss man noch mit hoher Skepsis auf die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Situation blicken.
Ganz konkret geht es ja da vor allem auch um die Öl- und Gaspreise. Rechnen Sie denn mit einer Beruhigung?
Die Future-Märkte, die zeigen schon eine gewisse Beruhigung. Wir hatten ja in der Akutphase der Bombardements Preise für Erdöl der Sorte Brent bei schon fast 120 Dollar pro Fass. Das hat sich, nachdem der Waffenstillstand verlautbart wurde, deutlich reduziert auf einen Wert von 95 oder so, ist aber nach wie vor sehr volatil. Und auch ein Wert von 95 ist hoch. Zu Weihnachten 2025 hatten wir Preise von 60 Dollar pro Fass. Und ganz Ähnliches können wir über die Erdgaspreise sagen.
Eine Frage ist ja, wie weit sich das dann in anderen Preisen niederschlägt. Also Stichwort Inflation. Eine der großen Fragen ist ja, die wir uns in den letzten Wochen gestellt haben, muss womöglich vielleicht die Europäische Zentralbank gegensteuern mit höheren Zinsen? Und es wäre ja wahrscheinlich nicht hilfreich für die Wirtschaft, für die höhere Zinsen ja auch mit höheren Finanzierungskosten verbunden sind. Also wie ist Ihre Einschätzung, wie geht es da weiter?
Naja, für die Europäische Zentralbank ist von entscheidender Bedeutung, ob das ein temporärer Vorgang ist, also dass für eine Zeit lang die Erdölpreise, Gaspreise hoch sind und dann schnell wieder zurückkehren oder ob das etwas Längerfristiges ist. Längerfristige Preisbewegungen, die haben die Gefahr, dass sie sich in andere Preissetzungsprozesse hineinfressen. Dass also, wenn die Inflation mal höher ist, dass dann im Zweit- und Drittrundeneffekte auch die Preise in vielen anderen Branchen, nicht nur im Energiebereich, steigen. Wenn man höhere Inflation erwartet, dann wird man möglicherweise bei Lohnverhandlungen stärker aufs Tempo drücken seitens der Gewerkschaften. Unternehmen werden, wenn sie meinen, dass die Preise auch in Zukunft höher sein werden, schon vorbeugend höhere Preise setzen. Solange die Erwartungen nicht stark steigen, gibt es für die Zentralbank eigentlich noch keinen Bedarf, tätig zu werden. Aber das weiß man aus Krisen der Vergangenheit. Irgendwann beginnen die Erwartungen zu laufen und dann gibt es Handlungsbedarf. Was wir jetzt schon sagen können, ist, dass vermutlich Zinssenkungsfantasien, also dass es mit den Zinsen nach unten gehen hätte können, raus sind, sowohl in den USA als auch in Europa. Also für Staat oder für Menschen, die ein Haus kaufen wollen, sind diese Entwicklungen jedenfalls nicht positiv, wenn auch noch nicht sofort mit Zinsreaktionen zu rechnen ist.
Ja, Zinsen sind ja zum Beispiel auch im Bau ein wichtiger Faktor. Genau. Sie haben es angedeutet. Man kann ja vielleicht oder man muss ja wohl schon sagen, das zarte Pflänzlein Aufschwung, ist es jetzt schon wieder verwelkt? Wir hatten ja gehofft, dass die deutsche Wirtschaft nach drei trüben Jahren jetzt wieder etwas wachsen könnte.
Ja, verwelkt ist es noch nicht. Da braucht es schon ein paar Monate sozusagen von Trockenheit. Jetzt haben wir 40 Tage Krieg gehabt. Jetzt ein paar Tage Waffenstillstand, der so hin und her wackelt. Es ist schwierig für die Konjunktur und die Institute haben auch ihre Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung für das Jahr 2026 zurücknehmen müssen, so um 0,3 Prozentpunkte. Das ist noch recht moderat. Die große Frage ist, ob es jetzt bald zu einer Beruhigung auf den Weltmärkten kommt, wenn die Energiepreise sich wieder dorthin bewegen, wo sie im Dezember erwartet wurden, ja, dann könnte die deutsche Wirtschaft doch wieder Tritt fassen und die Erholung, die sich schon angebahnt hat, im letzten Quartal 2025 und in den ersten beiden Monaten 2026. Diese Erholung, die könnte wieder etwas Tritt fassen, aber da sind wir aktuell noch nicht.
Jetzt komme ich nochmal zurück auf den Ölpreis. Sie haben ja schon angedeutet, Preise wie vor dem amerikanisch-israelischen Schlag gegen den Iran werden wir so schnell wohl nicht wieder bekommen. Jetzt überlegt die Politik seit Wochen, wie sie Bürger entlasten kann in den verschiedenen europäischen Ländern, in Österreich ja genauso wie in Deutschland. Erstmal allgemein gefragt, wie sinnvoll ist das, dass man jetzt versucht, auf die hohen Spritpreise insbesondere zu reagieren?
Die hohen Spritpreise sind vor allem ein sozialpolitisches Problem, weil Haushalte mit geringen Einkommen bei starken Steigerungen von Preisen für das Autofahren oder fürs Heizen wirklich in Bredouille geraten können. Und dafür muss man Sorge tragen. Das heißt, dass man diesen Haushalten gezielt hilft. Ein Eingriff in die Spritpreise selber, zum Beispiel indem die Energiesteuer abgesenkt wird oder indem man versucht, die Margen der Ölkonzerne irgendwie durch Markteingriffe zu reduzieren, die sind insofern immer problematisch, als sie dazu führen, dass etwas, das knapp geworden ist, Diesel und Benzin, dann von der Politik künstlich verbilligt wird und damit die Anreize bei den privaten Haushalten oder auch in der Wirtschaft mit diesen knapp gewordenen Ressourcen sorgsam umzugehen, sparsam umzugehen. Diese Anreize macht man damit wieder zunichte. Und dann können paradoxe Situationen entstehen. Die können wir in Osteuropa schon betrachten, in der Slowakei, in Polen, in Slowenien. Da hat man stark eingegriffen in die Spritpreise. Das Resultat waren dann Schlangen von den Zapfsäulen, Tankstellen, die mittags ausverkauft waren, Tanktourismus aus dem Ausland. Also das ist alles nicht ganz unproblematisch. Daher mein Plädoyer wäre, die Politik sollte die Füße stillhalten, nicht überrasch reagieren. Ich meine, dass irgendwann ein Zeitpunkt gekommen sein wird, bei einem Diesel- oder Benzinpreis von, sag ich mal, nahe 3 Euro oder so, wo man nicht anders kann, als einzugreifen. Aber jetzt sollte die Priorität sein, die Haushalte zu unterstützen, die wirklich stark betroffen sind, weil sie wenig Einkommen haben, aber keine allgemeinen Eingriffe in diese Märkte.
Wie könnte es geschehen? Weil ich frage deshalb, weil ja ansonsten relativ viele Vorschläge im Raum sind, die ja relativ allgemein wirken. Also sei es eben tatsächlich konkrete Maßnahmen, um die Spritpreise zu senken, durch niedrige Steuern, eine niedrigere CO2-Abgabe. Immerhin verdient ja auch der Staat ein bisschen was bei der Mehrwertsteuer im Moment, muss genau. Man ja sagen. Aber dann auch Pendlerpauschale erhöhen. Das sind ja so alles Gedanken, wo man relativ breit hinein was macht. Was wäre die Alternative, um das Ziel genau zu machen?
Naja, die Pendlerpauschale, das wäre schon ein Element, an das man gehen kann. Denn das betrifft die, die das Auto wirklich brauchen, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Und jemand, der in der Großstadt wohnt und das Auto gar nicht braucht, sondern nur am Wochenende ins Ferienhaus fährt, der würde davon nicht profitieren. Da hätte man schon etwas höhere Zielgenauigkeit. Man kann sozusagen mit Erhöhungen von Sozialtransfers arbeiten, wo man ja jetzt schon sozusagen Haushalte im Visier hat, die wenig Einkommen haben. Da könnte man die höhere Inflation kompensieren, indem man da Geld drauflegt. Das wäre zielgenau. Und eines kann man natürlich schon tun, das ist auch in Österreich passiert, da würde ich mich auch nicht dagegen sträuben. Sie haben recht, wenn der Nettopreis für Diesel und Benzin steigt, dann profitiert der Staat durch höhere Mehrwertsteuereinnahmen. Und die kann er natürlich schon in irgendeiner Form zurückgeben, zum Beispiel indem er die Energiesteuer absenkt. Das ist in Österreich so. Und ich meine, es ist richtig, wenn man sagt, der Staat soll nicht auch noch Profit schlagen daraus, dass Diesel und Benzin knapp sind. In Österreich haben wir so ein Paket und das senkt aktuell die Spritpreise in den Zapfsäulen um 5 Cent. Also das sind kleine Sprünge. Man darf halt nicht übersehen, dass die Preise für diese Produkte nicht in Deutschland gemacht werden, sondern auf den Weltmärkten. Und da kann man politisch nicht rasend viel dagegen tun.
Ja, man muss hoffen, dass die Unternehmen die Preissenkungen letztlich auch weitergeben.
Das ist die nächste Frage und da ist die Erfahrung aus Deutschland nicht so wahnsinnig gut. Es gab ja schon einmal in der jüngeren Vergangenheit einen Tankrabatt, im Jahr 2022. Da hat man die Steuern abgesenkt, 3 Milliarden Euro ausgegeben innerhalb von 3 Monaten. Im ersten Monat ist das gut weitergegeben worden, im zweiten und dritten Monat deutlich weniger. Da ist das Geld der Steuerzahler in die Margen der Ölkonzerne geflossen. Das will man auch nicht. Also es ist leider so, man müsste mithelfen, das Übel an der Wurzel zu packen. Und das ist nun mal die Straße von Hormuz. Da müsste man sich auch in Europa viel stärker engagieren, dass da Lösungen gefunden werden, die dann auch sicher sind, sodass da die Versicherungen wieder bereit sind, Tanker zu versichern und der Verkehr wieder aufkommen kann. Das hilft viel mehr und viel nachhaltiger, als wenn man teuer und mit geringer Zielgenauigkeit versucht, in Deutschland die Spritpreise nach unten zu drücken. Wenn die Produkte nun mal teurer sind, weil sie knapp sind, ist das immer sozusagen ein Stück weit eine Verzweiflungstat, die große Kosten und wenig Wirkung hat.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch einfach hier in ARD Sounds oder teilen Sie diese Folge. Das hilft anderen, das Interview der Woche besser zu finden. Diesmal zu Gast ist der Wiener Ökonom Gabriel Felbermayr. Er ist seit kurzem Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft, der die Bundesregierung berät. Verraten Sie uns doch ein bisschen was zu sich. Sie haben mehrere Jahre beim Münchner IFO-Institut gearbeitet. Was vermissen Sie an München?
Ja, es waren gute Jahre, 9 Jahre, mehr sogar als 9 Jahre in München. Ich habe das sehr, sehr gerne gelebt. Meine Kinder sind da in die Schule gekommen. Das war sozusagen für unsere Familie war das eine gute Zeit. Das IFO ist ein toller Ort, um als Wirtschaftsforscher nahe an der Politik, aber auch intensiv in der Forschung arbeiten zu können, mit einer guten Unterstützung. Ich durfte auch Professor an der LMU sein. Auch das eine der besten Adressen in Deutschland, um Wirtschaftsforschung zu betreiben. Also das waren glückliche Jahre, muss ich sagen, und auch beruflich für mich erfolgreiche. Also die Münchner Zeit gehört zu den besten Jahren in meinem Leben.
Dann waren Sie ja Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, was ja für Sie als Experten in internationalen Wirtschaftsfragen wirklich ziemlich gut gepasst hat. Was haben Sie in Kiel geschätzt und warum haben Sie das Kieler Institut dann doch wieder verlassen?
Ja, natürlich für einen Außenhandelsökonom ist Kiel die Adresse in Deutschland. Und als ich dahin berufen wurde, habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich nach 2,5 Jahren doch wieder Kiel verlassen würde. Das hat dann am Ende sehr viel mit Corona zu tun gehabt, mit der Tatsache, dass meine Familie, die wir ja nicht Deutsche sind, sondern die eine Hälfte ist französisch, die andere ist österreichisch, dass wir kaum reisen konnten. Unter diesem Aspekt der Corona-Krise kam dann plötzlich das Angebot aus Wien und das habe ich dann gemeinsam mit meiner Familie diskutiert und wir haben es angenommen. Aber aus Kiel hat uns nichts vertrieben. Das möchte ich auch sagen. Auch die Kieler Zeit war eine, trotz der Corona-Episode, eine schöne Zeit. Das Institut liegt an der Förde, direkt am Wasser. Es gibt keinen schöneren Ort, würde ich sagen, wo man in Deutschland Wirtschaftsforschung betreiben kann. Im Winter ist Kiel ein bisschen, für jemanden, der aus dem südlichen deutschen Sprachraum kommt, ist das etwas anstrengender, die langen Nächte und das Wetter ab Oktober, da ist es in Wien dann doch ein bisschen heller und ein bisschen wärmer.
Sie haben es gerade angedeutet, Sie sind mit einer Französin verheiratet, Ihre Kinder wachsen, wenn ich es richtig gehört habe, zweisprachig auf. Sie sind an globalen Wirtschaftsfragen interessiert. Sind Sie jetzt mehr ein Weltbürger, ein Kosmopolit oder sind Sie doch eher heimatverbunden oder wie bringen Sie beides zusammen?
Ja, ich versuche das beides zusammenzubringen. Ich fühle mich vor allem als Europäer. Das hat mit meiner Vita zu tun. Ich habe in Florenz in Italien promoviert und da 4 Jahre gelebt. Dann die lange Zeit in Deutschland. Das waren insgesamt 16 Jahre. Meine Frau aus Frankreich. Also ich fühle mich als Europäer. Aber ich glaube, dass man durchaus Europäer, auch Weltbürger sein kann und dann doch gleichzeitig sagen kann, dass man in der Gegend, in der man auf die Welt gekommen ist, wo die Familie oder große Teile der Familie leben, wo man Jugendfreunde hat, wo man vielleicht auch Immobilien hat, dass man dort verwurzelt bleibt, den Traditionen und Gepflogenheiten dort treu bleiben kann. Ich denke, das geht alles zusammen in einer Welt, die offen ist, leichter als in einer Welt, die das nicht ist. In der Corona-Zeit war sie nicht offen. Ich hoffe auch, dass das, was sich leider in den letzten Jahren aufgebaut hat, dass ja, die Welt wieder etwas restriktiver geworden ist. Ich hoffe, dass wir wieder zu einer in Europa und darüber hinaus zu einer Welt zurückfinden können, in der man diese Dinge wirklich gut zusammenbringen kann. Also einerseits global aktiv sein und andererseits in der Heimat, in der Region verwurzelt bleiben.
Um noch ein bisschen die Person hinter dem Ökonomen kennenzulernen, beziehungsweise die Person, die zu dem Ökonomen von heute geworden ist. Sie waren in einer Klosterschule, sprechen auch immer mit großer Wertschätzung, was Sie im kirchlichen, im christlichen Umfeld erfahren haben. Was hat Sie da besonders geprägt?
Ja, das sind 8 Jahre Schulzeit gewesen. Was mich dort wahrscheinlich geprägt hat, ist, dass die humanistischen Ideale, dass es eben nicht nur um Leistung und um Effizienz geht, sondern auch um Empathie, um Solidarität. Ich denke, das sind wichtige Dinge, an die man sich auch als Ökonom erinnern kann, denn die Ökonomie neigt dazu, sozusagen Effizienzkriterien über den Rest zu stellen. Und ich denke, das ist in dieser Verengung oft gefährlich. Insofern ist das etwas, das ich mich aus der Schulzeit gerne erinnere.
Nun sind Sie seit wenigen Wochen Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft. Die Mitglieder, die werden ja gerne auch als Wirtschaftsweise bezeichnet. Sie starten in einer Zeit, in der der Sachverständigenrat ja ziemlich turbulente Zeiten durchgemacht hat. Es gab politische Differenzen bei der Benennung neuer Mitglieder, dann auch Differenzen innerhalb des Gremiums. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie zur Beruhigung beitragen können?
Das ist ein kleines Gremium, das sind 5 Personen und da kommt es auf jeden Einzelnen an. Ich bin sozusagen jetzt dann 20% dieser Gruppe und natürlich ist mein Beitrag auch ein wichtiger. Ich bin kein Streithansel, ich bin einer, der auch nicht vorhat, besonders intensiv beim Schreiben von Minderheitsvoten zu sein. Ich habe schon in vielen Beiräten und Gremien dieser Art auch mitgearbeitet und ich meine, dass eine zentrale Aufgabe solcher Gremien darin besteht, Meinungen zu aggregieren, Lösungen zu finden, selbst wenn man sich im Detail vorher noch nicht überall einig war. Ich glaube, das erwartet die Politik und die Öffentlichkeit auch, dass 5 Personen in der Lage sein sollten, eine gemeinsame Einschätzung abzugeben. Ich glaube, bei der Kompromissfindung kann ich beitragen, das habe ich in der Vergangenheit immer wieder gemacht und ich hoffe, dass uns dann das auch gelingt. Es wird nicht immer gelingen, aber vielleicht kann es öfter gelingen als in den letzten Jahren.
Jetzt ist Deutschland seit Jahren in der Krise. Während andere Länder längst wieder auf Wachstumskurs sind, sind wir gerade mal auf dem Vor-Corona-Niveau. Woran liegt es? Was macht Deutschland falsch?
Naja, also es gibt ein paar Dinge, die gleichzeitig auf Deutschland lasten. Manche Dinge selbst verschuldet. Ich glaube, Deutschland hat viele europäische Regeln noch einmal für den heimischen Gebrauch verschärft. Vorgaben, die aus Brüssel kommen, noch einmal härter interpretiert. Auch in der Umsetzung. Da ist vielleicht auch die eigentliche deutsche Tugend, die Dinge dann auch exakt umzusetzen, ein Problem. Das ist in anderen Ländern wie Italien oder Österreich vielleicht nicht ganz so stark. Dazu kommt die Struktur der deutschen Volkswirtschaft. Deutschland ist immer noch sehr industriestark, aber die Industrie kommt mehrfach unter Druck. Zum einen dadurch, dass die Transformation raus aus den fossilen und energieintensiven Bereichen schmerzhaft ist. Und da ist ein Anpassungsprozess notwendig, der nicht leicht ist. Das zweite ist, dass weltpolitisch sich einiges getan hat, das Deutschland nicht nutzt. Die Zölle der USA, und das ist ja auch jetzt nicht erst in der aktuellen Trump-Administration so, sondern schon auch vor 9 Jahren hat das begonnen. Unter der Biden-Administration nicht verbessert. Das hilft nicht. Dazu kommt, dass China in vielen Bereichen, in denen die deutsche Volkswirtschaft, deutsche Unternehmen über Jahrzehnte sehr erfolgreich waren, zum Beispiel im Maschinenbau, dass da plötzlich China da ist mit sehr ähnlichen Maschinen, aber zu sehr viel günstigeren Preisen. Da wirkt sozusagen einiges zusammen. Und dann kommt noch dazu, dass Deutschland stärker als andere Volkswirtschaften auch in der Eurozone unter der demografischen Änderung leidet. Alle Länder werden älter, aber Deutschland ist da schon ein Stück weiter voran. Und wenn Manager älter werden, die Menschen, die Patente anmelden, forschen an neuen Produkten älter werden, wenn die Kundschaft älter wird, dann ist das nicht gerade gut für die Dynamik. Ja, und das zusammen mit einer Politik, die Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich sage mal, viele Themen rund um die Klimapolitik, die waren überbürokratisch, vielleicht auch zu stark invasiv, also zu sehr bevormundend und zu sehr auf Vorschriften ausgelegt. Da wurden Fehler gemacht und all das wirkt leider zusammen, sodass jetzt tatsächlich seit 2018, kann man sagen, die Industrieproduktion im Trend rücklaufend ist und Deutschland wieder in die Richtung der Schlusslichter gekommen ist in den internationalen Vergleichen. In dieser Position war Deutschland rund um die Jahrtausendwende, hat sich dann da befreit und dieser Befreiungsschlag, der müsste jetzt wieder gelingen.
Hat die schwarz-rote Regierung die Kraft, Reformen anzupacken? In der Wirtschaft, wenn ich so richtig höre, sind da viele eher zurückhaltend.
Ja, man muss eben nicht nur über Reformen reden, sondern man muss die Reformen dann auch anschieben. Der Vizekanzler Lars Klingbeil hat ja eine bemerkenswerte Rede bei der Bertelsmann-Stiftung gehalten, in der doch sehr deutlich auch eine Reformagenda skizziert wurde. Jetzt müssen diese Dinge auch in die Umsetzung kommen. In dieser Rede war zum Beispiel angesprochen, dass wenn man den Wohlstand halten will, man auch tatsächlich wieder mehr Arbeit auf dem Markt anbieten muss. Es muss mehr gearbeitet werden, um die sinkende Erwerbsbevölkerung zu kompensieren. Da sind Reformen notwendig, um auch das Arbeiten wieder attraktiver zu machen für die Menschen. Reformen im Sozialstaat, Reformen im Steuerrecht, bei den Transfers. Ich glaube, vieles ist davon verstanden, und zwar bei beiden Koalitionspartnern. Jetzt muss es darum gehen, in die Umsetzung zu kommen, und zwar rasch, denn die Geduld der Wirtschaft sinkt und wir müssen sehen, dass wieder investiert wird
in diesem Land. Und wenn die Unternehmen nicht sehen, dass wirklich eine Reformagenda nicht nur besprochen wird, sondern auch angegangen wird, dann ist die Sorge groß, dass man eben weiter Investitionen ins Ausland verlagert. Und da stehen, glaube ich, die Zeichen schon sehr deutlich auf, jetzt muss dringend etwas passieren.
Sie sind Chef des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, dessen Gründung auf Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises zurückgeht. Und das sind zwei liberale Ökonomen par excellence gewesen, Ökonomen, für die Freihandel so etwas wie ein Grunddogma war, um es mal kurz zu sagen. Und heute hat das Institut mit Ihnen einen Leiter, der ein Buch schreibt mit dem Titel »Der Freihandel hat fertig«. Wie das?
Naja, also das klingt zunächst einmal paradox, weil der Buchtitel nicht danach klingt, dass man mehr Freihandel fordert, aber genau das tue ich und mein Co-Autor in diesem Buch. Wenn wir sagen, Freihandel hat fertig, dann ist das eine Feststellung, die wir sehr bedauern. Ich glaube, dass offene Märkte, die Möglichkeit, frei exportieren und frei importieren zu können, möglichst viel Mobilitäts-, auch Verkehrsfreiheit für Kapital, für Finanzanlagen, auch für Arbeitskräfte, dass das Wohlstand hebt. Und gerade in einer Volkswirtschaft wie der deutschen, die wenig eigene Ressourcen hat, ist das ganz zentral. Daher, da sehe ich mich sehr in der Tradition von Hayek und Mises. Ich würde jetzt nicht mehr vielleicht so dogmatisch davon sprechen, dass Freihandel immer und überall und gegenüber jedem Land automatisch fast als Doktrin gesetzt werde. Das würde ich so nicht mehr sehen. Aber die Rückkehr zu Protektionismus, die Rückkehr zu Zöllen, zu diskriminierenden Vorschriften, die finde ich schlecht. Das sollte man sich gerade in Deutschland und in Österreich gilt das auch als so exportoffene Volkswirtschaften dagegen stemmen, wie man nur kann.
Aber wie reagiert man dann zum Beispiel auf Länder, die eben mit Zöllen kommen wie die USA oder Länder, die ihre Exporte fröhlich subventionieren wie China?
Ja, man muss zunächst einmal abschichten und sich fragen, was passiert da genau, wenn die Chinesen Produkte subventionieren, die wir im Inland gar nicht mehr herstellen, dann sollte uns das eigentlich freuen. Ja, also zum Beispiel bei dem Thema Photovoltaik, da ist das Kind schon längst in den Brunnen gefallen. Es gibt keine europäische Photovoltaikzellenproduktion mehr. Und wenn wir diese Produkte billig aus China bekommen, dann sollten wir sagen, super, ja, wenn uns die ihre Sachen schenken, dann nehmen wir die, schrauben die auf unsere Dächer und profitieren von günstigerem Strom. In anderen Bereichen sollte man die Instrumente, die die Welthandelsorganisation anbietet, nutzen. Und das passiert auch, das sollte man viel stärker tun. Zum Beispiel im Bereich Elektromobilität, da hat ja die Europäische Kommission sogenannte Antisubventionszölle erlassen auf eine ganze Reihe von chinesischen Produzenten. Ich glaube, das ist richtig, um unfaire, politisch induzierte Wettbewerbsverzerrungen hintanzuhalten. Denn eines ist klar, Freihandel braucht auch ein Mindestmaß an Fairness. Und wenn diese Fairness unterlaufen wird, dann muss man dagegen politisch etwas unternehmen. Und deswegen habe ich auch gesagt, man kann nicht Freihandel sozusagen quasi dogmatisch setzen, der immer und überall voll und 100% gelten muss, sondern man muss das sich genauer ansehen und dann aber auch klar sagen, was sind die Marktverzerrungen und dann zielgerichtet die Instrumente dazu aufbauen, die dann eben diese Marktverzerrungen ausgleichen sollen.
Eine Frage, die vielleicht jetzt zu groß klingt, aber wie könnte denn ein neues Wirtschaftsmodell für Deutschland aussehen, wo es zum Beispiel weniger Abhängigkeiten gibt, wo wir eben auch darauf reagieren, dass eben andere Länder nicht mehr so mitspielen, wie wir es gerne hätten?
Ich würde nicht empfehlen, dass man ein spezielles Deutschland-Modell entwickelt, sondern wir müssen das europäisch denken. Deutschland ist nach wie vor die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber der Abstand zu der erst- und zweitgrößten Volkswirtschaft, der ist enorm. Ja, und hinter Deutschland staut sich's. Also man wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren rasch durchgereicht und relativ im Vergleich zu anderen an Bedeutung verlieren. Deutschland ist dann so wie Italien oder Spanien oder Frankreich oder Polen dann doch nur eine kleinere Mittelmacht in Europa. Und daher ist, glaube ich, ganz zentral für Deutschland, dass man den europäischen Binnenmarkt weiterentwickelt. Dort haben wir die Marktgröße, die wir brauchen. Dort können Unternehmen sich auch entfalten, ihre Innovationen nicht nur auf einem Land wie Deutschland, sondern in 27 Ländern spielen. Daher ist das, was vor 2 Jahren mittlerweile fast schon in dem Draghi- und Letta-Report empfohlen wurde, eine Latte von Maßnahmen, um den Binnenmarkt wieder zu vertiefen, im Kapitalmarktbereich zum Beispiel, im Energiemarkt, bei den digitalen Dienstleistungen, auf dem Arbeitsmarkt. Da, glaube ich, muss man auch aus deutscher Perspektive draufsehen, damit für die deutschen Unternehmen der europäische Markt die Spielwiese ist, wo sie erfolgreich sein können. Das ist umso wichtiger, je mehr USA, China, Indien abrücken von der Welthandelsorganisation und von dem Ideal der freien Weltwirtschaft.
Herzlichen Dank. Zu Gast im ARD-Interview der Woche war heute der Ökonom Gabriel Felbermayr. Er gehört seit Ende März dem Sachverständigenrat Wirtschaft an. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
ARD Sounds.
Alles, was Sie gerne hören, jetzt in einer App. Radio, Podcasts, Hörspiele, Reportagen und Livestreams.
Und das Tor!
Die ARD Audiothek wird zu ARD Sounds. Zum Mitfiebern, Lernen, Lachen und natürlich für alle wichtigen Themen des Tages.
Donald Trump ist halt ein Dealmaker, so sieht er sich ja selber. Und für ihn besteht die Politik genauso wie das Wirtschaftsleben halt aus Deals.
Natürlich auch in der Sounds-App die interessantesten Gespräche in SWR aktuell.
Also das ist halt natürlich auch so eine Art Erschöpfung, die sich dann breit macht. So ein Gefühl von, man ist einfach der Spielball von Politikern, die hier nicht das Beste für die Menschen im Sinn haben.
Ja. ARD Sounds, der Play-Button für den Tag. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.